als vorhin der Oliver nach vorne kam und anfing, über das Markus-Evangelium zu reden, dann habe ich mir so allmählich gedacht, in welche Richtung das geht mit dem Thema seiner Andacht. Als er denn sagte, wir haben uns Gedanken gemacht und ihm ist ein Thema wichtig geworden, aus Markus 1, wurde mir immer wärmer. Und als er dann sagte, Vers 40, dann dachte ich, jetzt ist fast alles gelaufen. Und ich schaue auf meinen Predigtext und ich lese die Überschrift meiner Predigt, die heißt, Isolation ist keine Sackgasse. Und einmal darfst du und dürfen Sie es raten, welcher Predigtext ich hatte und habe, ist Markus 1, Vers 40 bis 45. Ja, wie Jesus Menschen aus der Isolation rausholt. Und ich saß dort auf meinem Stuhl und natürlich fehlen mir auf einmal die Leute, die ich so wie früher gewohnterweise den einen oder den anderen Pastor, der neben mir sitzt, wie als Brüder hier vorne. Und es fehlt mir auf einmal jetzt jemand, den ich frage, was soll ich machen? Der Predigtext, den ich vorbereitet habe, ist bereits gebracht worden heute Morgen. Und wisst ihr, ich habe innerlich gekämpft, ich habe gebetet, ich sage, Herr, was willst du? Und ihr Lieben, ich beginne die Predigt und dann werde ich wahrscheinlich eine andere Predigt weiter predigen. Und ich denke, genau das soll uns zeigen, wie vielseitig unser Herr sein kann, wie unterschiedlich unser Leben ist und wie so ganz, ganz spontan sich Dinge in unserem Leben ändern können. Genauso wie jetzt, so kann sich vieles in unserem Leben alltäglich ändern. Ja, diese Geschichte dieses Mannes, dieses aussätzigen Mannes, den wir in Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 40 bis 45 finden, werde ich nicht nochmal lesen. Das haben wir gerade gelesen oder vorhin. Eine Sache, da heißt es im Vers 40, und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie, also vor Jesus, und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und wir haben wunderbar gehört, bereits in der Andacht, was das für Gefühle sein mussten bei diesem Mann. Allein in der Isolation, niemand um ihn herum. Die Situation, die war furchtbar. Was für eine dramatische Begebenheit, würden wir sagen. Und die war dramatisch. Es war alles andere als gut. Sie passt auf die geschichtlichen Ereignisse der letzten Monate sogar sehr gut. Wir erleben diese Dinge. Menschen sind in der Isolation. Sie fühlen sich allein. Sie fühlen sich nicht nur, sie sind allein. Sie zeigen unsere Gesellschaft oder diese Situation zeigt unsere Gesellschaft und die Menschen, die in Quarantäne waren oder sind, können diesen Menschen sehr gut nachfühlen. Sie wissen, wie es diesen Menschen ergangen haben muss. Und die Menschen, die von der Gesellschaft isoliert werden, hatten und haben es niemals leicht. Damals dieser Mann, der aussätzig war, der zu Jesus lief, der Hilfe benötigte und Jesus half ihm. Jesus zog ihn förmlich aus der Isolation. Jesus hatte keine Berührungsängste. Jesus hatte nicht Angst, diesen Mann zu berühren, ihn anzufassen, haben wir gehört. Und ihr Lieben, einige Tage zurück bekam ich eine E-Mail von unserem lieben Bruder Willem Pahls. Viele kennen ihn. Vielleicht hat er das auch als Rundmail verschickt, ich weiß es nicht. Aber in dieser Mail las ich etwas ganz, ganz Besonderes. Ich gebe es uns mit. Und zwar stand dort in dieser Mail, mein bester Freund ist gestorben. Heute um 13 Uhr, so ging es weiter, ist die Beerdigung. Ich darf nicht dabei sein. Ich habe ja sehr viele Freunde, schreibt Willem Pahls weiter, aber diese Freundschaft war eine ganz besondere. Es war wie David und Jonathan. Und das seit über 50 Jahren. Sein Freund, er nennt ihn beim Namen, war ein gesegneter Evangelist, ein großer Seelengewinner. Wir haben viele Stunden gemeinsam verbracht, schreibt Willem Pahls weiter, im Gebet, im Austausch und manches haben wir ausgetauscht und manchmal sogar gemeinsam gelacht. Und seit einigen Jahren war er schwer krank, aber klar im Kopf bis zuletzt. Wir haben ihn oft besucht, schreibt Willem Pahls, über 300 Kilometer, zu Hause und zuletzt im Pflegeheim. Dann kam die Corona-Geschichte. Niemand durfte zu ihm, seine Frau nicht, seine Kinder nicht, ich nicht, schreibt Willem Pahls, keiner. 5 Wochen lang lag er da, schwerkrank, allein im Zimmer. Er sah nur noch ab und zu den Pfleger in seiner Schutzbekleidung. Er war fast zu schwach zum Telefonieren. Wenn es dann mal gelang, dann flehte er seine Frau an, sie möge ihn besuchen, aber sie durfte nicht. Kein einziges Mal, 5 Wochen lang. Und so, schreibt unser Bruder weiter, so starb dieser mein Freund vor einigen Tagen, einsam und allein. Aber Jesus war bei ihm. Heute wird er beerdigt. Er ist erlöst. Halleluja. Und trotzdem bin ich unendlich traurig, schreibt Bruder Wilhelm Pahls weiter. Er hatte eine so große Familie, eine große Verwandtschaft, eine große Gemeinde, einen sehr großen Freundeskreis, aber keiner durfte ihn auf der schwersten Wegstrecke begleiten. Auch bei der Beerdigung darf nur eine Minigruppe anwesend sein. Wo leben wir eigentlich? Schreibt Bruder Wilhelm Pahls. Bitte betet für die Trauernden. Eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat. Und ich glaube, dass dieser Mann, von dem wir bereits in der Andacht am Anfang und auch jetzt auszugsweise gehört haben, muss sich so ähnlich gefühlt haben. Allein. Aber eins hat dieser Mann aus dem Markus-Evangelium Kapitel 1 erlebt. Jesus hat ihn nicht vergessen. Jesus wurde zum Anker in seinem Leben. Jesus wurde zur Nummer 1. Und das hat er immer wieder und immer wieder auch später klar gemacht. Wir werden jetzt nicht weiter auf diese Geschichte stehen bleiben. Nein, ich glaube, das richtig erkannt zu haben. Ich habe viel gebetet während dieses Gottesdienstes. Und ich habe gesagt, Herr, zeig es mir doch. Was muss ich machen? Was willst du, dass ich der Gemeinde und vielleicht vielen Zuhörern weitergebe? Ich kann nicht irgendwie aus dem FF irgendwas weitergeben, sondern du, Herr, musst es mir schenken. Und so bin ich auf das Wort gekommen in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11. Wisst ihr, was dort heißt? Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Ein wunderbares Wort, was uns heute Morgen an diesem Sonntag begleiten darf. Dieser Mann aus dem Markus-Evangelium, der noch nicht mal einen Namen bekommen hat, das war nur eine Nummer. Eine Nummer wie heute, vielleicht ein Corona-Fall. Dieser Mann hat Jesus gefunden. Und dieser Jesus, mein Herr und ich hoffe auch dein Herr, wurde zu dem Fundament seines Lebens, zum Anker seines Lebens. Und bevor ich weiter über Jesus als den Anker unseres Lebens predige, möchte ich uns etwas über einen Turm erzählen. Ich nehme uns mal mit nach Venedig. Da steht ein Markusturm und vielleicht können sich der eine oder andere mal über den Inhalt dieser Predigt erinnern. Das müsst ihr dann jetzt eben über euch nochmal kommen lassen. Aber wir gehen jetzt gemeinsam diesen Weg. Also der Markusturm in Venedig ist der Campanile, nicht der Glockenturm des Markusdoms. Seine Höhe beträgt 98,6 Meter, somit ist er das höchste Gebäude in Venedig. Nicht, der Turm gilt als Symbol der Stadt. Traditionell wurde er im venezianischen, so heißt es, El Paran de Casa, ob ich das richtig ausspreche, weiß ich nicht, aber das spielt keine Rolle. Das bedeutet wie der Herr des Hauses, so wurde dieser Turm genannt. Für uns keine Seltenheit mehr, die Höhe des Turms von 98,6 Meter. Warum nicht? Weil in Frankfurt am Main allein 31 Gebäude höher sind als dieser Turm. In Berlin 11, in Köln 10, München 6 und in der Welt sieht es auch so ähnlich aus. Also zahlreiche Türme in Venetien und bis nach Dalmatien, ursprünglich das venezianische Herrschaftsgebiet, sind als Zitate des Markusturms errichtet und somit weithin sichtbare Zeichen der Herrschaft der Serenissima, oder so hieß das Reich damals, der historischen Republik Venedig gewesen. Also der Turm war ein Wahrzeichen, war ein Symbol der Stärke und der Macht. Geschichte zum Turm, vielleicht ein paar Sachen. Der Beginn des Turms liegt ca. 890 vor oder nach Christus. Die Bauarbeiten wurden mehrfach unterbrochen. Der Turm wurde dann ca. 990 nach Christus fertiggestellt. Nicht der, das Grundbau dieses Turms war ungefähr 100 Jahre. Und danach viele Einzelarbeiten wurde dann immer wieder gemacht, sodass 1517 dieser Turm mit einem vergoldeten Engel, der Erzengel Gabriel sollte den darstellen, wurde dann die Gesamtbauzeit dieses Turms ca. 630 Jahre lang. Am 14. Juli 1902, gegen 21:45 Uhr, stürzte der Turm ein. Tage vorher hatte sie schon große Rissen im Mauerwerk gebildet, die darauf zurückführen waren, dass man die Metallanker im Turminneren einfach entfernt hatte, um einen Aufzug einzubauen. Jetzt dauerte dieser Aufbau nur 9 Jahre. Aber weil die Pfahlfundamente noch gut waren, nicht, die waren so versteinert, sollten sie in, also als Fundamente bleiben. Man hatte sie nicht erneuert. Das führte allerdings zu neuen Problemen, die fast 100 Jahre später akut zu werden drohten. Und 2008 wurde daher begonnen, den Markusturm mit einem Titaniumumfassung zu sichern. Aufgrund dessen, dass man die Fundamentanker, die Pfähle, nicht erneuert hat, hat man am Fundament gespart und der Turm drohte fast wieder einzubrechen. Das erste Mal, haben wir ja gerade gehört, hatte man die Metallanker, die die Mauern zusammenhielten, entfernt und der Turm ist in sich zusammengebrochen. Das zweite Mal hat man nicht viel daraus gelernt und erlitt fast die gleiche Katastrophe nochmal. Ihr Lieben, so sind wir Menschen. Wir lernen nicht besonders schnell. Nein, manchmal dauert es. Sondern warum habe ich diese ausführliche Geschichte erzählt? Nein, nicht um uns Bauanweisungen zu geben, wie wir unsere irdischen Häuser bauen, auch wenn wir als Gemeinde nun sehr gut gelernt haben, mit einem Bau umzugehen und viele immer wieder lernen. Wir haben auch viel gebaut und vieles erlebt. Aber unser Leben hat viele Parallelen mit diesem Turm. Dein Leben und mein Leben hat viele Parallelen damit. Überprüft es doch einmal. Und ich werde versuchen, in dieser doch relativ spontanen gebrachten Predigt doch das eine oder das andere so rauszufiltern, damit wir wirklich lernen, was bedeutet das für unser Leben. Unsere Gemeinde hat sogar einige Parallelen. Ja, je mehr ich reise, desto mehr Veränderungen nehme ich wahr. Jetzt in dieser Zeit, wo das Reisen nicht ganz so einfach ist, verzichtet man vielleicht darauf, muss man auch. Aber wenn ich von Gemeinde zu Gemeinde unterwegs bin, Menschen beobachte, sehe ich Veränderungen, die passieren. Als Christen, als Gemeinden haben wir einen festen Anker in Jesus Christus. Das hatte auch der aussätzige Mann damals erlebt, von dem wir gehört haben. Er hat Jesus erlebt als den festen Anker. Wir werden mit Grundsätzen verankert, die unser Glaubensgebäude halten. Was sind diese Grundsätze in deinem Leben? Was sind das? Wir werden auf ein Fundament gesetzt, was niemals nachgibt, nämlich Jesus Christus. Wenn du glaubst und wenn du Jesus dein Leben übergeben hast. Die Glaubensanker und die Fundamente haben immer einen Sinn. Bitte behalte das in deinem Leben. Wenn du ein Fundament hast, und ich hoffe, das ist das Richtige, nämlich Jesus Christus, dann hat Jesus Sinn in deinem Leben. Prinzipien haben immer ihre Berechtigung. Prinzipien des Glaubens, Prinzipien der Heiligen Schrift, der Bibel, sie haben ihre Berechtigung. Wir können nicht immer gleich erkennen, warum sie gut sind, aber der Glaube an das unverfälschte Wort und die Echtheit der Bibel ist ein Anker, den Gott gelegt hat. So heißt es in unserem Text in 1. Korinther 3, Vers 11, so heißt es dort, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Ja, Jesus Christus ist das Fundament, ist ein Anker. Ist die Festigkeit in deinem und in meinem Leben. Das hat dieser Mann auch erlebt. Als er zu Jesus kam, als sein Körper komplett voller Aussatz war, hatte er nur noch einen Ausweg, Jesus. Und als er zu Jesus kam, musste er glauben. Und er hat dort einen festen Anker in seinem Leben erlebt. Er hat dort Jesus erlebt, wie Jesus heilt, wie Jesus keine Berührungsängste hatte, Nein, Jesus streckte seine Hand aus und er rührte ihn an. Und das ist so wichtig. In Hebräer Kapitel 6, Vers 17 bis 19, da heißt es, darum hat Gott sich mit einem Eid verbürgt, in Vers 18 heißt es dann weiter, damit wir eine starke Ermutigung haben. Und im Vers 19, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Einen Anker deiner und meiner Seele? Ist das nicht wunderbar, so einen festen Grund zu haben? Einen Anker von seinem Platz zu entfernen, hat immer Konsequenzen. Ja, entweder hat ein Anker ein Schiff, damit es nicht von den Wellen hin und her geworfen wird, oder ein Anker ist für den Zusammenhalt eines Baus zuständig. Beide Begriffe oder beide Anker haben das gleiche Wort, nicht? Sie heißen sogar gleich, nicht? Wer so ein Bauanker nochmal sehen will, der kann hier einfach im Bahntrupp mal an der wunderschönen Kirche spazieren gehen und dort sieht er nochmal im Kirchenturm diese Metallanker, die sieht man von außen immer noch. Da können wir das sehen. Diese Metallanker, die darf man niemals entfernen. Unser Anker ist also Jesus Christus. Was bedeutet das in deinem und in meinem Leben? In dem Leben dieses Mannes aus Markus Kapitel 1 wissen wir, Jesus hat ihn gesund gemacht. Der Anker seines Lebens hat ihm wieder Hoffnung gegeben, wieder einen Ausblick nach vorne. Aber was bedeutet das für dein Leben, wenn du bereits Jesus in dein Leben aufgenommen hast? Wir werden älter und manchmal scheinen einige Dinge ins Wanken zu kommen. Kennen wir das? Da ist deine Gesundheit. Wie ist sie? Hast du schon Knieschmerzen? Tut dir schon der Rücken weh, die Schultern vielleicht? Wie ist es mit deiner Zukunft? Bist du unsicher mit den Dingen, die um dich herum passieren? Die Vitalität im Dienst, bei der Arbeit, wird es immer schwieriger, kennst du das? Nicht? Wie sieht es mit der Zukunft in deinem Leben aus? Hast du einen Anker, an dem du dich festhalten kannst oder nicht? Wie sehen viele Sachen, oder wir als Menschen sehen viele Sachen, mit denen wir nicht einverstanden sind, weil die Gesellschaft unsere Umgebung miterzieht. Wir haben einfach Dinge, die wir sehen, beobachten und manchmal macht es uns Angst. Wir sehen zum Beispiel respektloser Umgang miteinander. Das passiert. Wir sehen Frechheit, Härte, Lieblosigkeit sehen wir. Respekt wird sogar mit Eigenbestimmung ersetzt. Da sagen einige Leute, ich darf doch wohl eigenbestimmen, ich darf doch wohl sagen, was ich denke und was ich will und wie ich das will, dann respektiere ich überhaupt nicht denjenigen, der da vor mir steht. Es gibt solche Menschen, die einfach respektlos miteinander umgehen, frech, und das macht uns ein bisschen Angst, oder? Das zeigt uns, dass unsere Gesellschaft auf einem Kurs ist, der uns beunruhigt. Christen und auch örtliche Gemeinden können sich manchmal verändern und ihre Hoffnung nicht mehr alleine auf Christus legen. Wie sieht es in deinem persönlichen Leben aus? Ganz allein, jetzt, in der sogenannten Isolation. Worauf hörst du? Wo bist du unterwegs? In welchen Online-Portalen bist du unterwegs? Was siehst du, wenn du ganz alleine bist? Ist dann Jesus dein Anker? Hast du da die Festigkeit? Oder bist du vielleicht schon längst versunken in irgendwelchen Problemen deines Lebens und hast den Anker nach und nach weggeworfen aus deinem Leben? Ich weiß es nicht. Aber du wirst es wissen. Die Ehe wird neu definiert in unserer Gesellschaft, nicht wahr? Treue bedeutet nicht mehr das, was es mal früher war. Nein, die Bibel spricht von Treue lebenslang. Aber die Gesellschaft erzählt uns etwas anderes. Über Geschlechter spricht man wie über eine Ware, die man frei wählen kann. Das ist tatsächlich der Fall. Die Bibel nennt eindeutig Mann und Frau. Aber heute hören wir in der Gesellschaft andere Dinge. Und manchmal, und ich hoffe sehr, dass uns das beunruhigt. Da werden andere Dinge freigegeben, da werden andere Dinge bezeichnet, benannt. Die biblische Ethik wird in Frage gestellt. Und das sind Anker, die man von ihrem Platz weggenommen hat. Die Menschen in Venedig wollten modernisieren im Turm, nicht, sie wollten einen Fahrstuhl und haben die Metallanker entfernt. Sie wollten das einfach nur ein bisschen peppiger, nicht? Vielleicht würden wir sagen, naja, einfacher. Und haben nicht überlegt. Und den Anker haben sie entfernt. Und das Riesenproblem kam, Der Einsturz war unwahrscheinlich groß. Was wollen die Menschen um uns herum und sind bereit, Christus dafür zu verleugnen oder zu entfernen, den Anker aus ihrem Leben wegzuwerfen? Auch wenn sich Dinge ändern in unserer Umgebung, müssen wir nicht den Anker in unserem Leben, nämlich Christus, ausbauen. Ja, viele Dinge werden sich in deinem und meinem Leben ändern. Die Dinge, die jetzt anders sind, haben wir auch nicht gedacht. Dass du und ich ganz allein Woche für Woche mit unserem Glauben alleine bleiben. Wie geht es dir mit deinem Glauben? Ganz allein? Glaubst du? Oder? Auch wenn sich kulturelle Sachen ändern können, muss Christus und sein Wort doch nie geändert werden. Auch wenn Dinge sich um dich herum ändern, wenn Menschen anders werden, wenn die Gottesdienste nicht mehr so sind, wie du sie kennst, dann muss doch dein Glaube sich nicht ändern, oder? Dann musst du doch nicht Jesus als Anker deines Lebens entfernen. Auch wenn wir heute mit Handys und Internet arbeiten, brauchen wir nicht alles übernehmen, was die Welt und unsere Gesellschaft uns dort anbietet. Sei doch bitte weise. Sei doch bitte klug. Und bitte entferne nicht die Anker aus deinem Leben. Den einzigen, Jesus Christus, entferne ihn bitte nicht. Ganz gleich, was in unserem Leben noch vorkommen mag. Ganz gleich, was noch kommt. Es ist schon vieles passiert. Ein leeres Gemeindehaus. Ja, das sehe ich. Ihr seht das nicht. Aber vieles kann noch in deinem und in meinem Leben passieren. Den Anker unseres Lebens, den Anker unserer Gemeinde wollen wir niemals entfernen. Und dieser Anker ist Jesus Christus. Der Mann aus dem Markus-Evangelium hat das erlebt. Er hat Jesus gesehen. Er ist auf Jesus zugegangen. Und Jesus hat seine Hand ausgestreckt. Jesus hat ihm geholfen. Und genau das will Jesus in deinem Leben. Unsere Umgebung mag sich ändern. Unsere Gemeinde verändert sich. Nicht? Die Gebete können vielleicht leiser werden. Wir können uns vielleicht oder konnten uns viele Wochen nicht mehr hier treffen. Unsere Kinder werden vielleicht älter. Die Beziehungen werden sich vielleicht ändern. Die Geschwister in den Gemeinden haben alle ihre Sorgen. Die Verhältnisse ändern sich. Vielleicht ruft dich schon seit Wochen keiner mehr an. Ich erlebe das auch. Natürlich. Auch als Pastoren erleben wir das, dass uns nicht unbedingt viele Menschen anrufen. Ja, Dinge können sich verändern. Die Liebe kann vielleicht in einigen erkalten. Und der Glaube an Jesus kann müde werden. Vielleicht bist du sogar in eine Sucht hineingefallen. Vielleicht bist du gehandicapt. Vielleicht bist du vom Alkohol getrieben. Vielleicht bist du von Antidepressiva getrieben. Ich weiß es nicht. Ich kenne dein Leben nicht so detailliert. Was passiert in deinem Leben? Eure Freude oder Freunde werden vielleicht nicht mehr so viel Zeit haben und können sich vielleicht sogar ändern. Eins aber bleibt immer und das musst du behalten. Das müssen wir behalten. Eins bleibt immer. Jesus Christus ändert sich niemals. Nein, er wird sich nicht ändern. Als der Aussätzige zu Jesus kam, dann wusste er, dass dieser Jesus, der wird sich nicht wegdrehen von ihm, er wird nicht weglaufen, er ändert sich nicht. Und ganz gleich, in welchem Suchtloch du gefallen bist, Jesus ändert sich nicht. In Hebräer Kapitel 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Jesus ist der Anker und das Fundament unseres Lebens und an ihm wollen wir uns festhalten. Und wir werden viele Dinge mit anderen Augen sehen. Wir werden, so wie dieser Aussätzige, geheilt weitergehen können, wenn Jesus der Anker deines Lebens bleibt und wenn du ihn niemals entfernen wirst. Wenn alles in unserem Leben zu zerbrechen droht, dann sollen wir nur an Jesus denken und daran, dass er unser Anker im Leben ist. Ihr Lieben, ein König wollte Gott sehen. Wir kennen ja solche Geschichten und hier und dort haben wir sie vielleicht auch schon gelesen. Und er hat eine Summe ausgeschrieben und sagt, ich muss unbedingt, dass mir das jemand erklärt. Ich will Gott sehen. Und alle hatten Angst. Dann hat er vielleicht ein bisschen gedroht. Ich kenne die Geschichte nicht mehr so detailliert. Aber eins habe ich noch behalten aus dieser Geschichte. Da war ein Hirte, der sagt, ich habe nicht Angst. Ich werde dem König Gott zeigen. Dann ist er zum König gegangen. Und ich meine gelesen zu haben, dass wenn es jemand nicht schafft, die Todesstrafe dafür stand. Nicht? Wir kennen diese Geschichten. Ob sie jetzt nun genauso passiert sind, weiß ich nicht. Aber selbst die Pointe ist interessant. Als dieser Hirte zu dem König kam, Dann nahm der Hirte diesen König mit und sagt, komm, ich zeige dir Gott. Dann sind sie rausgegangen, da hat der Hirte gesagt, schau bitte in die Sonne. Der König hat es versucht und musste die Augen zumachen. Er versucht es nochmal und muss die Augen zumachen. Er sagt, ich kann nicht in die Sonne gucken. Ah, sagt er, und so ist auch Gott. Du wirst ihn mit deinen Augen nicht erblicken können. Du musst Gott mit deinem Herzen sehen. Und dieser König hat es verstanden. Mit den Herzensaugen muss man Gott sehen. Und mit den Herzensaugen zu sehen und nicht zu verzweifeln, das will Jesus dir schenken. Viele Dinge werden wir nur noch mit dem Herzen sehen können. Und das ist die Gegenwart Gottes. Unsere Herzensaugen sehen deutlicher als die körperlichen. Die Herzensaugen erkennen, dass Gott es gut meint mit uns. Gott meint es mit dir gut. Und er hat dir auch eine besondere Zeit gegeben, jetzt eine Zeit der Isolation. Aber Gott will dich aus der Isolation holen und will dich berühren. Er will dich anfassen wie diesen aussätzigen Mann. Er will das tun, er will der Anker deines Lebens werden. Isolation ist keine Sackgasse. Nein, ist es nicht. Die Herzensaugen erkennen, dass Gott es gut meint mit uns. Die Herzensaugen helfen uns, bei Veränderungen unserer Gesellschaft ruhig zu bleiben und zu wissen, dass Gott alle Fäden in seiner Hand hat. Egal, was sich verändert in deiner Umgebung, in unserer Welt. Gott hat die Fäden in seiner Hand. Mit unseren Herzensaugen erkennen wir auch, wenn jemand den Anker aus unserem Leben reißen will. Und das dürfen wir niemals zulassen. Wenn jemand oder die Gesellschaft oder Menschen den Anker aus deinem Leben, nämlich Jesus Christus, ich hoffe, dass er das ist, rausreißen will, dann lass es bitte nicht zu. Menschen werden es manchmal versuchen, aber dann handle so wie dieser Aussätzige. Lauf wieder zu Jesus. Suche Augenkontakt mit Jesus. Mit deinen Herzensaugen wirst du Jesus dann sehen. Und du wirst wissen, Jesus kann mir helfen. Niemand sonst. Meine Wünsche an mich und für uns als Gemeinde oder auch für die Zuhörer sind folgende. Wir wollen also Gott und sein Handeln mit den Augen des Herzens sehen. Wenn Gott handelt in deiner Umgebung, dann seh ihn mit deinen Herzensaugen. Wir wollen den Anker Gottes, nämlich Jesus Christus, in unserem Leben täglich sehen und darauf vertrauen. Vertrau bitte auf Jesus wie der aussätzige Mann. Geh zu Jesus, auch wenn es dir nicht gut geht, auch wenn du alleine bist, auch wenn niemand dir zusieht. Aber bleibe nicht in der Isolation, sondern geh zu Jesus. Bleibe nicht mit deinem Problem, geh zu Jesus. Er allein kann dir helfen. Wir sollen niemals die Fundamente des Glaubens aus unserem Leben entfernen, ganz gleich, was die Gesellschaft oder die Menschen um uns herum tun. Auch das dürfen wir lernen. Und das Letzte, was wir lernen, lassen wir den Anker auf seinem Platz und denken wir an Christus, der hilft uns, alles mit unseren Herzensaugen zu sehen. Und das wünsche ich dir und mir. Hebräer 6, Vers 19. Da heißt es, in Hebräer Kapitel 6, Vers 19. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele. Merk dir bitte diesen Bibelvers. Halte Jesus fest als Anker deiner Seele. Behalte ihn in deinem Leben, ganz gleich, was dich getroffen hat oder treffen wird. Lass niemals zu, dass der Anker in deinem Leben weggerissen wird. Gott sei die Ehre für seinen heiligen und festen Anker Jesus Christus in unserem Leben und der Gemeinde Jesu. Ja, Jesus will dich gebrauchen und wird dich durch seinen Anker festhalten. Und bevor ich jetzt schließe, erzähle ich uns noch eine Geschichte. Die ist ein bisschen lustig, aber sie hat es wirklich in sich. Da war der Mr. Cunningham. Viele haben vielleicht sogar diese Geschichte gehört. Ich weiß es nicht. Und wenn, dann verändert sie oder füllt sie wieder auf, falls ich das eine oder das andere jetzt einfach nicht mehr so in Erinnerung habe. Dieser Mr. Cunningham, es war ein Geistlicher. Er fliegt also ein Flugzeug, er ist auf Reisen und in den Staaten fliegt er von einem Staat in den anderen und er setzt sich in den Flieger, die Vorbereitungen laufen. Heute geht das ja so nicht, aber es war zu der Zeit, wo das noch möglich war. Und neben ihm sitzt ein Mädchen, ein Mongolid erkranktes Mädchen. Ja, eine junge Lady, so würden wir sagen. Diese junge Lady, Mongoloid erkrankt, ist einfach so herzlich, ehrlich in ihrer Art, schaut diesen Mr. Cunningham an und dann fragt sie ihn: Mr. Cunningham, haben Sie heute schon Ihre Zähne geputzt? Und der Cunningham sieht und sagt: Oh, warte, er erkennt es natürlich, das Mädchen meint es nicht böse und sagt: Ja, das habe ich. Und dann sagt das Mädchen: Das ist gut, denn das ist wichtig. Und dann, ein paar Minuten später, sagt das Mädchen: Mr. Cunningham, rauchen Sie? Und dann sagt der Mr. Cunningham, sieht das natürlich, das Mädchen meint es ehrlich und sagt: Nein, das tue ich nicht. Und das Mädchen: Das ist gut, denn daran müssten Sie vielleicht sterben. Oh ja, sagt er, das kann sein. Ein bisschen später guckt das Mädchen den Mr. Cunningham, diesen Geistlichen, an und sagt: Mr. Cunningham, liebst du Jesus? Liebst du Jesus? Und der Mr. Cunningham musste nachdenken und er sagte: Ja, weißt du, ich liebe Jesus. Jesus ist der Anker meines Lebens. Jesus ist ganz, ganz nah und ich habe Jesus ganz dolle lieb. Und so, kaum ausgesprochen, sitzt sich neben dem Mr. Cunningham ein Mann hin. Ein Geschäftsmann, das hat man gesehen. Das Mädchen also zur einen Seite am Fenster, Mr. Cunningham in der Mitte und jetzt sitzt sich ein Geschäftsmann daneben. Und was macht dieses Mädchen? Dreht sich um und sagt: Mr. Cunningham, frag doch bitte diesen netten Mann, ob er sich heute Morgen die Zähne geputzt hat. Und wir können uns vorstellen, wie die Geschichte weitergeht. Der Mann guckte, erkannte die Situation. Mr. Cunningham erklärte es ihm und er sagte: Ja, ich habe mir die Zähne geputzt. Prompt kommt die zweite Frage: Mr. Cunningham, fragen Sie ihn mal, ob er raucht. Da sagte er: Ja, nein, ich rauche nicht. Prompt kam die dritte Frage: Mr. Cunningham, fragen Sie doch bitte diesen Mann, ob er Jesus liebt. Und der Mr. Cunningham sagte: Aber das ist doch schon eine sehr persönliche Frage. Wie soll ich diese Frage stellen? Und sie sagt: Fragen Sie ihn, ob er Jesus lieb hat. Und dann drehte Mr. Cunningham sich um und sagte: Wissen Sie, die Dame hat noch eine Frage. Lieben Sie Jesus? Und in diesem Augenblick wurde dieser Geschäftsmann ganz ruhig und ernst und sagte: Wissen Sie was? Seit so langer Zeit will ich Jesus kennenlernen. Seit so langer Zeit frage ich mich, wie kann ich Jesus kennenlernen? Nein, ich liebe ihn noch nicht, weil ich nicht weiß, wie ich mich zu ihm bekehren kann. Und in diesem Augenblick fängt Mr. Cunningham an, das Evangelium zu erzählen. Dieser Mann kommt zum Glauben. Aufgrund dessen, dass dieses Mädchen sich als Werkzeug gebrauchen lassen hat. Dieses Mädchen hat den Anker in ihrem Leben nicht ausgeworfen oder nicht weggetan. Dieses Mädchen, das schaute mit den Augen ihres Herzens auf Jesus. Und genau das wünsche ich dir. Lass Jesus als Anker deines Lebens fest verankert sein. Wie der Mann, der aussätzig war und zu Jesus lief. Wie wir das Wort gehört haben, einen anderen Grund kann niemand legen, als der ist, der gelegt worden ist, nämlich Jesus Christus. Und möge dieses Wort dich mitnehmen, dich wirklich berühren und bewegen und möge Jesus Christus dein Leben ändern, ganz gleich wer du bist und mit welchen Nöten du dich zurzeit auch konfrontiert siehst. Jesus will dich gebrauchen, lass es zu. Amen. Gerne möchte ich mit uns und für uns beten, dass dieses Wort, was wir gehört haben, in uns wirken möge, dass Gott das Gesagte auch gebraucht in deinem Leben. Und ich bitte uns einfach an der Stelle stille zu werden und ich bete sehr gerne für dich und für uns. Amen.